Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir fragen, was heute an diesem 1. Mai, am Tag der Arbeit, gefehlt hat. Dann wollen wir wissen, warum Deutschland nicht genug tut, um die ukrainische Kultur zu schützen. Außerdem sind wir mit dem Chef des Humboldt-Forums in Berlin verabredet, um zu erfahren, was europäische Museen von afrikanischen lernen können. Und wir freunden uns mit einer sehr sympathischen künstlichen Intelligenz an. Tag der Arbeit also heute, dieser 1. Mai. Hunderttausende bei Kundgebungen der Gewerkschaften, auch bei der zentralen DGB-Demo in Koblenz. Auch der Kanzler war da.
Überall, wo in Deutschland gearbeitet wird, muss klar sein, Respekt für Arbeit ist das, was für unsere Demokratie und für unser Miteinander unverzichtbar ist.
Überall Respekt für alle, für jede Arbeit, vielleicht nicht für die Fürsorgearbeit, also alles, was zu Hause passiert, in den Familien, im Haushalt. Wirtschaftswissenschaftler haben Milliardenwerte ausgerechnet, die das wert ist. Care-Arbeit. Und das zu 3/4 gemacht von Frauen. Susanne Gasowski ist Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buches Die Kümmerfalle. Untertitel Kinder, Ehe, Pflege, Rente. Wie die Politik Frauen seit Jahrzehnten verrät. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn man sich das Ganze so anschaut, heute die Kundgebungen, auch diverse revolutionäre 1. Mai-Demos in Berlin, dann hat man den Eindruck, also Care-Arbeit, das, was 825 Milliarden Euro nach Berechnungen von Wissenschaftlern ergibt, jedes Jahr in Deutschland, und zwar unbezahlt, irgendwie keine Rolle gespielt hat. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, weil sie unsichtbar ist. Die ist immer mehr in den Hintergrund gedrückt worden und gedrängt worden. Nur erwerbssichert Rente, das ist ja sozusagen der Spruch, den wir eigentlich spätestens seit den 90er Jahren immer um die Ohren gehauen bekommen. Und da kann Care-Arbeit keine Rolle spielen, weil sie eben unbezahlt ist, wie Sie ja gerade eben richtig sagten.
Sollte sie bezahlt werden?
Ja, sie sollte auf jeden Fall erstmal sichtbar werden. Also sie sollte ins Licht gerückt werden und sie sollte irgendwann auch mal eingepreist werden. Das hat ja Gott sei Dank die Ökonomin, die Sie gerade zitiert haben, schon getan. Und es sollte klar sein, dass Erwerbsarbeit nur möglich ist, weil jemand Care-Arbeit leistet. Ohne Care-Arbeit im Hintergrund kann man nicht erwerbstätig sein, weil jeder wird irgendwann mal Care-Arbeit leisten müssen, egal ob er Kinder bekommt, ob er Eltern pflegt oder einen Partner oder eine Partnerin. Also jeder Mensch ist von Care-Arbeit betroffen, irgendwann in seinem Leben. Und diese Arbeit muss zuallererst erstmal sichtbar gemacht werden und eventuell dann auch mal bezahlt, ja.
Also wäre der erste Schritt erstmal sichtbar machen, vielleicht doch genau. Ja, mehr Respekt für diese Care-Arbeit produzieren. Wieso wird die nicht anerkannt?
Weil sie so wenig Wert hat, weil sie so unsichtbar ist, wertlos erscheint und weil wir die Erwerbsarbeit so ins Licht gerückt haben, aus vielerlei Gründen. Wenn wir mal an die Vormoderne denken, wenn wir daran denken, wie Menschen früher gelebt haben, da war Care-Arbeit durchaus sichtbar. In den Höfen, in den Häusern, in den Werkstätten. Da war klar, dass Familie und Arbeit zusammengehören und dass Menschen zusammen leben und zusammen arbeiten und dort natürlich auch Fürsorgearbeit geleistet worden ist. Durch die Industrialisierung, durch das Trennen von Familie und Arbeit ist diese Care-Arbeit, diese Fürsorgearbeit an anderen Menschen immer unsichtbarer geworden. Und dadurch ist sie in mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Und es ist einfach nicht klar, wie wertvoll diese Arbeit und wie wichtig diese Arbeit eigentlich gesellschaftlich ist.
Und ist diese Missachtung, hat ja was mit einem patriarchalen System zu tun? Weil ich meine, Frauen sind ja die, die die Hauptlast tragen bei der Care-Arbeit, bei der Fürsorgearbeit.
Hat es was mit dem Patriarchat zu tun? Sicher. Um nochmal ganz kurz die Vormoderne zu zitieren, es war schon früher klar, dass diese Arbeit gemacht werden musste und sie wurde von Frauen gemacht, aber durchaus auch von Männern, wenn zum Beispiel Frauen im Kindbett verstarben. Also so einfach war das nicht. Sie ist dann erst eigentlich durch die Industrialisierung und die Kapitalisierung unserer Gesellschaft in den Hintergrund geraten und Männer und männliche Arbeit und männliche Erwerbsmodelle in den Vordergrund.
Würde es helfen, auch die Debatte über Männer- und Frauenbilder voranzutreiben und dass man da noch mehr erreicht?
Ganz klar. Also es wäre, glaube ich, wichtig zu sagen, wie definieren wir Arbeit? Was ist überhaupt Arbeit? Wer macht welche Arbeit? Warum? Warum ist Erwerbsarbeit eher männlich konnotiert? Warum ist Fürsorgearbeit eher weiblich konnotiert? Wir wissen, dass es auch immer mehr Männer gibt, immer mehr Väter gibt, die sich gerne stärker engagieren würden, die aber das Gefühl haben, damit gerade in Unternehmen bestimmten Rollenbildern nicht mehr zu entsprechen und dann eventuell ins Hintertreffen zu geraten, gerade beim Stichwort Karriere. Und Frauen bekommen Kinder. Und dieses Kinderbekommen macht auch etwas mit ihnen. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die dann auch sich wirklich kümmern wollen. Das zu tun, ohne dass es ihnen in ihrem Lebensverlauf auf die Füße fällt und ohne dass sie dann prekäre Leben leben müssen, das muss die Aufgabe sein. Sicher, also idealerweise teilt man sich diese Aufgabe, aber wichtig ist erstmal, dass sie überhaupt als Arbeit anerkannt wird.
Müssten die Männer da aktiv werden, das sehen, begreifen und auch mit daran teilhaben, dass es gerechter verteilt wird?
Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Die Politik muss das erstmal anerkennen. Die Tatsache, dass wir Care so in den Hintergrund gedrängt haben, ich sagte, das ist ja vor allen Dingen dieser Spruch, nur erwerbssichert einen Lebensstandard, nur erwerbssichert Rente. Das hat etwas mit der Zeit der 90er Jahre zu tun, mit der Agenda 2010, mit der Tatsache, dass wir leere Sozialkassen haben werden, dass wir Fachkräftemangel haben werden, dass wir berufstätige Frauen, auch vor allen Dingen berufstätige Mütter brauchen, um diese Kassen zu füllen. Das heißt, Erwerb ist spätestens seit den 90ern sozusagen das große Credo. Das heißt, die Politik muss ihren Fokus wieder etwas verschieben. Unternehmen müssen Care-Arbeit in den Fokus nehmen. Wir plädieren in unserem Buch zum Beispiel für eine sogenannte Care-Abgabe. Wir schlagen vor, dass Unternehmen, genauso wie sie jetzt CO2-Abgaben zahlen, Care-Abgaben zahlen an den Staat, weil klar ist, ihre Erwerbsarbeit ist nur möglich, wenn andere Menschen im Hintergrund Care-Arbeit machen. Klar, aber wir wollen es eben nicht nur individualisieren. Aber das Dritte ist auch, dass Männer sich stärker verantwortlich fühlen für das, was im Hintergrund passiert. Allerdings ist es dafür wichtig, dass diese Arbeit eben nicht prekär ist. Wer sich jetzt für Care-Arbeit entscheidet, macht das immer noch mit dem Wissen, dass dann eine prekäre Biografie auf sie warten kann. Es ist also nicht sonderlich attraktiv, daran mitzuwirken. Und das muss man ändern. Man muss es attraktiver machen.
Sagt Susanna Gasowski, Autorin eines Buches mit dem schönen Titel Die Kümmerfalle. Gemeinsam mit Britta Sembach hat sie das geschrieben. Unter anderem eben auch über Care- und Sorgearbeit, die überwiegend von Frauen geleistet wird, am Ende dieses Tages der Arbeit im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.
Fazit: Die Kultur vom Tage und was Russland in der Ukraine tut, ist auch ein Krieg gegen die Kultur. Gegen die ukrainische Kultur. Viele Schätze und Sammlungen wurden schon zerstört oder verschleppt. Und letztens traf es das Ethnologische Museum in Kupiansk im Osten der Ukraine. Vor wenigen Tagen war das. Dabei wurde auch die Direktorin getötet. Und das wiederum, die Zerstörung dieses Museums, ist Anlass zu fragen, warum gibt es eigentlich nach über einem Jahr Krieg nicht noch mehr Hilfe aus dem Ausland, um Kultur zu schützen, Museen zu sichern? Deutschland hat ja bereits 3 Millionen zur Verfügung gestellt, aber das scheint eben nicht zu reichen. Das sagt auch das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, da sind viele Organisationen, die sich zusammengetan haben. Begründet wurde es von Matthias Müller, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Mainz. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Balzer.
Jetzt mal jenseits der menschlichen Verluste, was ist noch übrig von diesem Museum?
Eigentlich gar nichts mehr. Also die Sammlung ist vernichtet und wir haben eben auch erfahren, dass sie genau in dem Moment vernichtet wurde durch diesen Raketentreffer, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Museumsdirektorin den größten Teil der Sammlung verpacken und evakuieren wollten.
Das heißt, das Museum, die Sammlung, das Gebäude, alles zerstört?
So ist es. Eine Ruine, wo nichts mehr ist von den Sammlungsbeständen.
Und auch vorher konnte nichts mehr irgendwo gesichert werden. Es ist einfach alles weg.
Also man hat offenbar ein paar wichtige, wertvolle Teile noch retten können davor, denn das ist ein Museum, was vor allen Dingen durch seine historische Kleidung und auch Trachten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert berühmt geworden ist. Aber der größte Teil, also wir haben das ja erfahren, 90% sind weg.
War das ein, soweit wir das wissen, war das ein bewusster Beschuss eines kulturellen Ortes?
Das können wir leider in dem Fall nicht hundertprozentig sagen, weil das eben direkt die Frontlinie ist. Der Ort ist 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Aber es gibt ein System, in dem man das dann doch einordnen kann. Die russische Armee hat in den letzten Monaten wiederholt gezielt Museen oder auch Bibliotheken, Archive beschossen, um das ja, kulturelle Erbe auf die Weise zu zerstören.
Welche Museen sind noch gefährdet in der Ukraine, ganz konkret?
Ganz konkret sind eigentlich alle Museen jetzt an der Ostfront, also gerade auch in dieser Oblast, also dem Gebiet Kharkiv, aber auch Kherson gefährdet. Wahrscheinlich, wenn man ja sieht, wie weit die Raketen teilweise oder auch die damit verbundenen Drohnen reichen, muss man sagen, leider auch die Zentralukraine. Aber jetzt durch ganz massiven Augenblick die gesamte Ostfront und da sind doch schon ein paar bedeutende Museen, vor allen Dingen auch archäologische. Das ist ja ein Gebiet, was diese berühmten Skythensammlungen beherbergt. Ja, dieses Volk der Skythen aus der Eisenzeit. Vergangenheit, ist für Zentraleuropa siedlungsgeschichtlich ganz bedeutend. Und da hat die Ukraine die wertvollsten Schätze.
Was ist da schon verloren gegangen, also jenseits des Museums in Kupiansk?
Es sind ungefähr 300 kleinere und mittelgroße Museen zerstört oder zumindest teilzerstört worden, wo die Sammlungen eben auch schon beschädigt worden sind. Es ist natürlich ganz bedeutend Mariupol, das hat jeder im Kopf.
Aber das Theater auch Kharkiv, dort, ja.
Ja, das Theater, aber auch das Museum, auch die Museen, muss man sagen. Es ist ja nicht nur eins, es sind häufig Kunstmuseen, archäologische Museen, ethnografische Museen. Mariupol ist komplett verloren, beziehungsweise die Sammlung durch die russische Armee auf russisches Staatsgebiet oder die Krim deportiert worden und dann natürlich in Kharkiv und Kherson, die beiden anderen wichtigen großen Städte, da sind erhebliche Verluste oder auch Plünderungen erfolgt.
Das hört sich für mich wie Kriegsverbrechen an, wenn es sich bewahrheitet.
Ja, in Kherson haben wir ja auch das Filmmaterial, das kann man sogar direkt beweisen, das sind Kriegsverbrechen und es passt vor allen Dingen in die Doktrin, die ja auch durch Putin ausgegeben wurde, dass man die ukrainische Identität oder so etwas wie eine beginnende nationale Identität nicht zulassen kann und deswegen auch das kulturelle Erbe, was das beweisen könnte, vernichten müsste.
Jetzt geht es um die Frage der Hilfe. Es sind ja schon von Deutschland aus 3 Millionen Euro bewilligt worden von Claudia Roth und dem Kulturstaatsministerium und jetzt stehen ja eigentlich auch noch weitere Gelder an aus dem Auswärtigen Amt. Was ist mit denen?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wir sind ja Claudia Roth und der Bundesregierung sehr dankbar als Netzwerk, dass wir im letzten Jahr, das war das letzte Jahr, diese 3 Millionen im Juli bekommen haben und die konnten wir bis auf 7 Euro wirklich komplett ausgeben. Dieses Jahr leider haben wir noch keinen einzigen Cent bekommen und das ist eben jetzt das Problem. Wir haben Zusagen in Aussicht gestellt bekommen, aber die aktuelle Lage erfordert eigentlich jetzt sofortiges Handeln und damit, so will ich es doch mal offen sagen, bei aller Dankbarkeit sofortige Freigabe von entsprechenden Mitteln.
Woran hängt es?
Das ist eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ich glaube nicht böser Wille. Das ist in den großen Mühlen der Bürokratie, denke ich, jetzt verfangen, die Situation. Also ich appelliere in dieser besonderen, brisanten Situation an die Verantwortlichen, auch in den Ministerien, diese Gelder freizugeben. Denn wir könnten sofort loslegen und haben ein ideales Netzwerk, was handlungsfähig ist und auch schon im letzten Jahr bewiesen hat, dass es die Gelder sinnvoll einsetzen kann.
Von welchen Geldern reden wir? Wie hoch sollten die sein und welche sind schon bereits zugesagt worden?
Also es wurde keine ganz konkrete Summe. Natürlich geht es immer um Millionenbeträge. Das klingt jetzt vielleicht sehr viel, aber wenn man überlegt, wie groß die Ukraine ist, wie reich das kulturelle Erbe und wie gering dann doch wieder die Summe im Verhältnis zu humanitärer oder gar militärischer Hilfe ist, sage ich mal mindestens 1 Million. Drunter bringt es auch nichts. Uns geht es mittlerweile auch gar nicht mehr nur um die Evakuierung von Kulturgut, sondern auch um die Sicherung beispielsweise durch den Bau von bombensicheren Depots.
Am Ende unseres Gesprächs will ich mal zurück auf das, was Sie dort alle 2 Wochen veranstalten, nämlich diese Zoom-Treffen in diesem Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, wo jetzt eben ein Zoom-Treffen auch zu einem Gedenken genutzt wurde für die Direktorin dieses ethnografischen Museums in Kupiansk in der Ostukraine. Was war das für ein Treffen? Was war das für eine Atmosphäre?
Eine sehr beklemmende, denn es ist ja neben der Direktorin auch die Buchhalterin getroffen worden, tödlich, 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwer verletzt durch Verschüttung. Es war sehr beklemmend, weil wir hatten ja die Leute auch direkt zugeschaltet aus Kupiansk und es wurde tatsächlich, das darf man auch sagen, geweint. Also wir hatten wirklich sehr tränenreiche Szenen und das war auch für uns, die wir eben jetzt wirklich nur durch Video daran teilnehmen konnten, sehr beklemmend, weil wir dieselben Leute noch im letzten Jahr unterstützt hatten mit Notstromaggregaten und jetzt erleben mussten, dass diese ganze Arbeit, auch diese Schutzmaßnahmen, die schon ergriffen waren, verloren gegangen sind.
Was bedeuten diese Zoom-Treffen für das Netzwerk? Alle 2 Wochen sind die ja regelmäßig.
Also das ist eigentlich das Herzstück, muss ich sagen. Und ich bin meinem Kollegen Kilian Heck, Uni Greifswald, sehr dankbar, dass er sich die Mühe macht, alle 2 Wochen diese Meetings zu leiten. Denn das ist eigentlich unser Fund, mit dem wir wuchern können. Wir arbeiten eigentlich in direktem Kontakt mit den Betroffenen. Wir holen permanent Feedbacks ein. Wir kriegen auch Rückmeldungen über die angekommene Hilfeleistung und wissen genau, wo wir dann auch wieder Hilfsmaßnahmen ansetzen und durchführen müssen.
Das sagt Matthias Müller, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Mainz. Einer der wichtigsten auch Figuren in diesem Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Unter anderem mit einer NGO, bei der er sehr aktiv ist, das Ukraine Art Aid Center. Und wir haben gesprochen darüber, dass es noch mehr Mittel braucht von deutscher Seite, um ukrainisches Kulturgut zu schützen. Und seinen Appell an das Auswärtige Amt haben wir auch gehört. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Und ich Ihnen, Herr Balzer, für das Interview. Dankeschön.
Und es gibt natürlich immer wieder auch gute, mutmachende Geschichten. Zum Beispiel die Rettung der Werke eines legendären Künstlers aus Kiew, Fedir Tetjanitsch, gerettet und demnächst in Dresden zu sehen bei einer großen Ausstellung zur Kunstgeschichte der Ukraine. Am Wochenende ist Eröffnung. Elena Gorgis und Ivan Gajwanowitsch haben sich umgehört in der Ukraine und in Dresden.
Bohdan Tetjanitsch öffnet die Tür. Ein junger Mann, Ende 20, mit langen, dunkelbraunen Haaren und Vollbart. Sein Haus liegt in Knjazici, am östlichen Rand von Kiew. Das Heimatdorf seines Vaters, der 2007 verstorben ist.
Als die russische Invasion am 24. Februar im letzten Jahr begann, war das natürlich ein großer Schock für uns. Wir fragten uns sofort, was tun.
Die russischen Truppen kommen bei ihrer Offensive auf Kiew fast bis zu Bohdans Dorf. Bedeutende Teile des Kunstarchivs seines Vaters befinden sich zu der Zeit in einer Wohnung im Zentrum der Hauptstadt.
Wir hatten dort eine Art Mini-Museum, in das wir oft Künstler und Leute eingeladen haben, die sich für Tetjanitsch interessierten.
Wie kann die Sammlung in Sicherheit gebracht werden? Die zündende Idee kommt vom ukrainischen Künstler Nikita Kadan. Er stellt den Kontakt zu zwei Galeristinnen in Ivano-Frankivsk in der Westukraine her, die private Kunstsammlungen evakuieren. Zweimal schicken sie einen Fahrer in Richtung Kiew, zweimal muss er wieder umkehren. Zu gefährlich. Es gibt Beschuss auf den Straßen um die Hauptstadt. Beim dritten Versuch klappt es endlich über Schleichwege. Bohdan Tetjanitsch erinnert sich an den Tag im März letzten Jahres.
Wir haben alles ganz chaotisch abgebaut, die Sachen in Verpackungsfolie gewickelt, in Klebeband. Ich habe schnell eine Bestandsaufnahme auf meinem Handy gemacht. Und dann ist am Ende sogar noch die Polizei zu uns gekommen, weil jemand gesagt hatte, dass einige Bilder aus dem Haus gebracht würden. Es war eine völlig surreale Erfahrung. Und natürlich war es sehr schwierig, schockierend, angespannt.
Bohdan beschließt, nur einen Teil der Kunstwerke seines Vaters in die Westukraine zu schicken. Denn der Weg nach Ivano-Frankivsk ist nicht sicher.
Das Risiko war groß, dass der Fahrer getötet wird. Sein Auto zerstört werden könnte, wie bei vielen Menschen, die aus Bucha, aus Irpin geflohen sind, die manchmal nur ein Haustier abholen wollten und getötet wurden. Es war eine unglaublich riskante Operation. Wir hätten alle Werke verlieren können.
Aber die Mission glückt. In Ivano-Frankivsk wird die Sammlung erst einmal katalogisiert und dann weitergeschickt. Erst nach Berlin, anschließend nach Lodz in Polen und jetzt schließlich nach Dresden.
Daniel, ich glaube noch ein bisschen höher, da wo das Gelbe ist, also quasi.
Genau, so. Im Dresdner Albertinum wird gerade die Ausstellung Kaleidoskop der Geschichten aufgebaut. Sie gibt einen Überblick über die ukrainische Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Wie passt Fedir Tetjanitsch da hinein? Seine Kunst entzieht sich einfachen Labels. Zum einen war er Performance-Künstler, ein Pionier in der Sowjetunion. Tetjana Kochubinska, eine der beiden Kuratorinnen, hat ihn noch erlebt, als sie in den Nullerjahren Studentin an der Kunstakademie in Kiew war.
At some point he was perceived as a, you know, like city.
Zu dieser Zeit wurde er in der Stadt als ein Verrückter wahrgenommen. Ich wusste nicht, wer das war. Ich sah diesen seltsamen alten Typen, der in der Andrijewski-Straße umherlief und rief und Lärm machte mit lauter Boxen aus Metall. Und ich fragte, wer ist das? Und die Leute sagten, das ist ein Künstler. Er kommt und geht. Er macht das seit den 70ern.
Erst später wird ihr klar, was für ein Universalgenie dieser komische Kauz in den Straßen von Kiew war. Fedir Tetjanitsch gehört offiziell der Union der Künstler der UdSSR an und hält gleichzeitig die ukrainischen Traditionen hoch. Er macht Auftragsarbeiten, baubezogene Kunst, große Mosaike, Reliefs, Gemälde, Skulpturen. Er studierte an der Kunstakademie in Kiew, obwohl seine Eltern einfache Bauern waren. Trotz seiner Ausbildung ist er ein völliger Außenseiter, der sich keiner Gruppe zugehörig fühlt. Sein Sohn Bohdan sagt über die Zeit in der Sowjetunion:
Leider wurden kreative Leute damals vom Staat gezwungen, eine offizielle Arbeit zu haben und den Autoritäten über diese Arbeit zu berichten. Das heißt, wie oft in totalitären Staaten war die menschliche Freiheit sehr eingeschränkt. Aber die Monumentalkunst ermöglichte den Künstlern auch eine unglaubliche Freiheit. Sie konnten oft wirklich große Projekte machen, ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Eines dieser Projekte ist Tetjanitschs Erfindung der Biotechnosphäre. Eine runde Kugel aus Metall mit bullaugigen Fenstern, etwa 2x2 Meter groß. In ihr sollte ein Mensch autonom leben können, falls es einen Atomkrieg gibt oder das Universum zusammenbricht. In Tetjanitschs Vorstellung hätte man mehrere Biotechnosphären modular miteinander verbinden können. So wäre man einerseits geschützt gewesen und trotzdem in Kontakt mit anderen Menschen.
Und das war nicht nur Wunschdenken, also es ist so eine Dystopie auf einer Seite, aber auf der anderen Seite hat versucht, diese Dystopie in eine Utopie umzuwandeln.
Erklärt Maria Isalis, die zweite Kuratorin der Ausstellung. Das letzte erhaltene Modell befand sich in der inzwischen okkupierten Stadt Popasna in der Oblast Luhansk, die durch die Kämpfe fast vollständig zerstört wurde. In Dresden sind jetzt Zeichnungen, Fotos und Gemälde der Biotechnosphäre zu sehen. Kurz vor Beginn des Krieges gab es in der Ukraine eine erste Welle der Wiederentdeckung von Fedja Tetjanitsch, die dann abrupt unterbrochen wurde. Weil sein Archiv gerettet wurde, kann jetzt auch das Publikum in Westeuropa diesen faszinierenden Künstler kennenlernen.
Und das ab dem Wochenende in Dresden bei einer großen Ausstellung, also mit geretteten Werken des legendären Kiewer Künstlers Fedja Tetjanitsch. Elena Gorgis und Ivan Gajvanovich waren auf den Spuren dieses Künstlers und auf den Spuren der Rettung seiner Werke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und Jad Birgit Dölling.
Heute entscheidet sich, ob die Film- und Fernsehdrehbuchautoren in den USA streiken werden. Denn zum 1. Mai ist der Vertrag zwischen der Gewerkschaft Writers Guild of America und der Vertretung der Studios ausgelaufen. Die Autoren fordern wegen der Inflation unter anderem mehr Geld. Katharina Wilhelm.
Fast 10.000 Mitglieder der Gewerkschaft hatten für einen möglichen Streik gestimmt. Sollte es zu Arbeitsniederlegungen kommen, würden wahrscheinlich bereits ab Dienstag aktuelle Sendungen, wie zum Beispiel amerikanische Late-Night-Shows, ausfallen. Ob auch TV-Sendungen oder Kinofilme betroffen sind, das zeigt sich je nach Dauer eines Streiks. Der letzte große Streik im Jahr 2007 soll die Entertainment-Industrie in den USA rund 2 Milliarden US-Dollar gekostet haben.
Mit einem traditionellen Kulturvolksfest haben in Recklingshausen die Ruhrfestspiele begonnen. Das Motto der 77. Spielzeit lautet Rage und Respekt. Bis zum 11. Juni stehen Themen wie der Ukraine-Krieg, Klimawandel und Proteste im Iran auf dem Programm des Theaterfestivals. Das Eröffnungsstück des Festivals ist am 3. Mai die Deutschlandpremiere von Drive Your Plow Over the Bones of the Dead des britischen Theaterkollektivs Camplicity nach dem Roman der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Klimaaktivisten haben in Paris die gläserne Fassade des Louis Vuitton Museums und die Place Vendôme mit Farbe besprüht. Die Umweltschutzorganisationen Extinction Rebellion und Dernière Rénovation bekannten sich zu den Aktionen. Auf einem Video sieht man, wie mehrere Personen den Vorplatz und die Fassade des Justizpalastes in der Place Vendôme mit orangefarbener Farbe bewerfen und besprühen. Auch das benachbarte Luxushotel Ritz war von der Attacke betroffen. Die Organisationen gaben an, damit den Wohlstand der Ultrareichen anprangern zu wollen. Die Aktion zeige, wie dringend der Widerstand sei, um Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zusammenzubringen, hieß es in einer Mitteilung. In Oslo ist eine Skulptur zu Ehren eines eingeschläferten Walrosses enthüllt worden. Die lebensgroße Bronzeskulptur zeigt die liegende Walrossdame Freya. Sie war vergangenen Sommer in den Oslofjord geschwommen und hatte zahlreiche Schaulustige angezogen. Freya verbrachte einige Wochen im Oslofjord. Sie schlief dort auf Felsen und auf Booten, die teilweise unter ihrem Gewicht kenterten. Die Behörden entschieden, das 600 Kilogramm schwere Tier einzuschläfern. Zur Begründung hieß es, die Sicherheit der Menschen und das Wohlergehen des Walrosses könnten nicht gesichert werden. Die Bronzeskulptur im Hafen von Oslo soll nun an Freya erinnern. Das Geld für die Skulptur, umgerechnet rund 25.000 Euro, hatten Aktivistinnen und Aktivisten gesammelt, die damit gegen das Einschläfern von Freya demonstrieren wollten.
Birgit Dörling mit den Kulturnachrichten. Und letzten Grüßen an Freya. Vielen Dank. Und jetzt ist Zeit für einen Mann, der sich mit Dutzenden Museumsleuten aus Afrika und Europa getroffen hat, um besser zusammenzuarbeiten in der Zukunft. 60 Museen aus den verschiedensten Ländern beider Kontinente waren dabei bei dieser Tagung in Dakar im Senegal. Äthiopien, Botswana, Burkina Faso, Kamerun, Nigeria, Ruanda, Südafrika, Tansania. Aus Europa waren Museen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Österreich. Man könnte die Liste noch fortsetzen, also wirklich eine beeindruckende Runde. Und darunter auch Hartmut Dorgerloh, der Generalintendant des Humboldt-Forums in Berlin. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Was bringen Sie mit, Sie persönlich, von dieser Konferenz in Dakar?
Eine große Begeisterung für verstärkte Zusammenarbeit. Und zwar vor allen Dingen zwischen Partnern in Afrika und das Lösen von diesen bilateralen Verhältnissen zwischen den ehemaligen Kolonialmächten und den ehemaligen Kolonisierten. Denn es laufen eben sehr, sehr viele Dinge nach wie vor zwischen dem ehemals britischen oder deutschen oder französischen oder belgischen Kolonien und den entsprechenden Ländern in Europa, auch im Kultur- und im Museumsbereich. Und es gibt ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, dieses Verhältnis aufzubrechen, daraus wirklich ein Netzwerk zu machen, was entscheidend bestimmt wird von den Stimmen der Kolleginnen und Kollegen in Afrika selber. Und das nehme ich also als einen ganz, ganz starken Impuls mit, dass wir wirklich zuhören und mal uns nicht in den Vordergrund drängeln und auch nicht unsere Themen nach Afrika in die dortige Debatten bringen, sondern umgekehrt mal hören, was ist denn wirklich für die Kolleginnen und Kollegen dort wichtig.
Mit unseren Themen meinen Sie vermutlich auch die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte?
Ja, das ist zum Beispiel etwas, was auch da nochmal ganz deutlich geworden ist. Das ist ein Thema, aber es ist dezidiert nicht das zentrale Thema aus Sicht der afrikanischen Kolleginnen und Kollegen. Auch Restitution, Sie haben ja eine Deklaration, haben die dort verabschiedet. Wir haben uns der angeschlossen, also die europäischen Partnerinnen und Partner, aber sie ist entscheidend von den afrikanischen Kolleginnen und Kollegen formuliert und da tauchen bestimmte Worte, die in unserer Debatte wichtig sind, gar nicht auf. Das hat auch am Rande eine Rolle gespielt, aber man will eben dezidiert nicht auf diese koloniale Zeit und auf diese traumatische Erfahrung reduziert sein, wenn es darum geht, zum Beispiel den Reichtum der kulturellen Erfahrung, des kulturellen Erbes Afrikas, zum Beispiel im Rahmen der Museumsarbeit für heute und für morgen zu erschließen.
Das ist ja durchaus bemerkenswert, das zu hören. Das heißt, die westlichen, die europäischen Museen, die ja auch zum Teil noch auf Sammlungen zurückgreifen, die eben aus einem kolonialen Zusammenhang stammen, die ja immer noch ihre eigene Geschichte aufarbeiten müssen, auch schon vieles zurückgegeben haben, eine sehr schmerzliche Aufarbeitung, auch zum Beispiel bei Ihnen am Humboldt-Forum. Wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt und die Benin-Bronzen, auch das sehen wir ja. Das ist interessant, das bemerkenswertes Beispiel, werden ja von Deutschland vollständig zurückgegeben. All diese Debatten, die, ich sage jetzt mal, wir im Westen hier in den Museen führen, die scheinen nicht so zentral zu sein für die afrikanischen Kolleginnen und Kollegen. Aber was ist denn für Sie zentral vor Ort?
Stärkung der eigenen Kompetenz, Stärkung auch der eigenen historischen Überlieferung, der eigenen Erzählungen. Entweder es wird ganz praktisch und man sagt, also es bringt eben nichts, nach Europa zu fahren und zu gucken, wie ein Museumsdepot aussieht, sondern wir haben völlig andere klimatische Situationen, wir haben andere Bestände, wir haben andere Rahmenbedingungen. Wir müssen sehen, welche Möglichkeiten haben wir, unser Kunstgut nach den örtlichen, den lokalen Gegebenheiten am besten aufzubewahren. Das Gleiche betrifft sowas wie Datenbanken. Na klar ist eine Sammlung nur dann existent, wenn sie auch zugänglich ist, aber das kann jetzt nicht das Standardinstrument sein, eine Datenbank nach europäischen Museumsnormen. Wenn man es zum Beispiel zugänglich machen will für Communities, dann so die Begriffe so wie Barefoot Professors, das sind die Leute, die wirklich das Wissen haben vor Ort. Wie kriegt man das zum Beispiel für Museen erschlossen? Das sind alles Themen, die sind in den Debatten ganz wichtig gewesen, wenn es darum ging, Sammlungen zu erschließen oder auch Empowerment. Also Empowerment nicht, indem man vom Westen lernt, sondern indem man selber sich auf die eigenen Möglichkeiten nicht nur stärker besinnt, sondern diese auch gemeinsam entwickelt. Und das war sehr, sehr stark zu spüren. Und deshalb war diese Konferenz, weil es war ja eigentlich eher ein Arbeitstreffen. Es war jetzt keine Konferenz, wo große Vorträge gehalten wurden, sondern es waren Räume, in denen wir in ganz unterschiedlichen Konstellationen miteinander geredet haben. Und da ging es sehr, sehr stark darum, überhaupt mal wahrzunehmen, ach, was macht denn ihr im Kongo? Ach, das ist ja ganz anders als das, was in Mauretanien passiert. Und wie sieht's denn in Sansibar aus oder in Simbabwe? Und das war einfach unglaublich wichtig für die afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, dieses Netzwerk, was es in der Form bisher nicht gibt, zu verstärken.
Aber welche Rolle spielen denn nun die europäischen, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne westlichen Museen? Ich höre so ein bisschen raus, als ob bestimmte Themen, als ob die ja, den afrikanischen Museen fast schon aufgedrängt werden, obwohl die ganz andere Probleme haben?
Das Publikum ist dezidiert anders. Es wurde lange debattiert über die Rolle des Museums überhaupt als eine westliche Institution, als etwas, was in der Regel in kolonialer Zeit in Afrika gegründet wurde. Welche Rolle können Museen spielen? Und wir merken das ja auch in ganz konkreten Projekten, zum Beispiel Bildungs- und Vermittlungsarbeit ist in Europa dezidiert anders als in afrikanischen Museen, weil die Schulsituation eine dezidiert andere ist, also die Bildungssituation. Museumsangebote im Bereich Bildung und Vermittlung sind sehr viel mehr praktischer Art. Da wird sehr viel mehr hands-on gemacht, als das in europäischen Museen der Fall ist. Das ist nur ein Beispiel. Was mir sehr am Ohr ist, ist die Bemerkung von einem Kollegen, der sagte, first you colonize us, now you decolonize us. Also für euch ist es wichtig, euch zu dekolonisieren. Okay, das betrifft uns auch. Aber wir machen das nach unseren Standards und nicht nach euren. Und was für euch richtig und wichtig ist, muss es nicht für uns sein. Und lasst uns mal darüber reden. Und übrigens die Situation in West- und Ostafrika, in anglophonen und frankophonen Ländern ist natürlich völlig unterschiedlich, so wie auch die Struktur der Museen unterschiedlich ist. Aber was zum Beispiel eben auch ganz deutlich wurde, es gibt momentan ein unglaubliches Interesse an zeitgenössischer bildender Kunst aus afrikanischen Ländern. Und wo wird die meistens gehandelt und wo geht die hin? Wieder in den Westen. Was bleibt denn für uns hier vor Ort? Das war zum Beispiel ein Thema. Nur weil ihr den Kunstmarkt so beherrscht mit eurem Geld, zieht ihr heute schon wieder die wichtige Kunst, die aktuelle Kunst aus Afrika ab. Ist euch das überhaupt klar? Also das sind so Diskussionen. Ich glaube, da haben wir eine große Aufgabe, mehr Sensibilität zu entwickeln und vor allen Dingen mehr zuzuhören und uns also auch die Problematik unseres eigenen Handelns immer wieder klarzumachen.
Was können denn eigentlich auch europäische Museen von afrikanischen lernen?
Dass zum Beispiel Standards für Konservierung und Restaurierung, was sagte eine Kollegin, sie sind häufig eben vor allen Dingen psychologisch und gar nicht in der Sache begründet. Oder dass der Begriff des Originals oder des Alterswertes, dass das ganz andere Bewertungsmaßstäbe hat, wenn man mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen redet. Da geht es halt nicht darum, dass man etwas hat, sondern dass man zum Beispiel darüber Bescheid weiß, dass Wissen mindestens genauso wichtig ist wie der Gegenstand selber. Das sind also alles Dinge, die waren in der Debatte da sehr prägend und eben auch, dass zum Beispiel Restitution von Kunstgut und Kulturgut aus Europa, aus dem Westen nach Afrika etwas ist, was nicht nach unseren Maßstäben funktionieren darf, sondern was wirklich gemeinsam funktionieren muss. Das heißt, zum Beispiel Vorstellungen von Zeit, Vorstellungen, wie mit Objekten umgegangen wird. Das ist etwas, was nicht in europäischen Ländern und nach europäischen Standards passieren kann. Das wird auch sehr, sehr deutlich. Und es geht wirklich um starkes, selbstbewusstes Agieren der Kolleginnen und Kollegen in afrikanischen Museen, die übrigens auch diese Trennung von Kultur- und Naturhistorisch häufig gar nicht haben. Weil das ja auch ein sehr europäisches Konzept ist. Da ist die Kultur im ethnologischen Museum und da ist die Natur im naturhistorischen Museum. Das ist in vielen afrikanischen Museen dezidiert anders. Und deshalb sagt diese Deklaration auch, man muss quasi das afrikanische Kulturerbe aus diesem ethnografischen Blick oder aus dieser ethnografischen Falle geradezu rauslösen.
Das heißt also, Sie nehmen einiges mit, eine Deklaration sogar, die haben Sie ja schon erwähnt, von dieser Konferenz bei 60 Museen aus zwei Kontinenten, die ja innerhalb von sich selbst ja auch sehr unterschiedlich sind. Wenn wir jetzt über afrikanische Museen reden, dann reden wir von sehr, sehr unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, ähnlich auch in Europa. Also wo gibt es da wirklich Gemeinsamkeiten innerhalb der Europäer und innerhalb der Afrikaner, dass man sagen kann, das sind zwei Teile einer Geschichte?
Also ist das, glaube ich, die Grundidee, sich gemeinsam damit stärker zu beschäftigen und auch voneinander zu lernen und auch einen Austausch untereinander zu pflegen, denn es kann ja nicht sein, italienische Kunst nur in Italien und Kunst aus Tansania nur in Tansania, sondern es muss natürlich auch innerhalb der afrikanischen Länder und auch innerhalb der europäischen Länder zu einem größeren Miteinander kommen.
Das sagt Hartmut Dorgelow, der Intendant des Humboldt-Forums in Berlin, der zurückkommt von einer Tagung, von einer Konferenz in Dakar in Senegal, wo 60 Museen aus dem afrikanischen und dem europäischen Kontinent zusammengekommen sind, um ja eine bessere Zusammenarbeit zu vereinbaren, eine Deklaration zu verabschieden für mehr Kooperation, für mehr Netzwerken. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Und jetzt geht es uns um einen Künstler, für den tausende Schlange stehen, um seine Kunst zu sehen. Zum Beispiel, als er letztes Jahr in der Galerie Johann König in Berlin zu sehen war. Da kann man wegen der Menschenmassen gar nicht mehr rein. Alle wollten sich vor seinen riesigen, immersiven Medieninstallationen mit amorphen, sich ständig veränderten Farbflächen stellen oder gleich legen, um eingesogen zu werden von der Kunst des Refik Anadol. Wir haben schon ausführlich über ihn berichtet und über die Wirkmächtigkeit seiner Kunst. Ein Mann, der ja Algorithmen und künstliche Intelligenz für seine Kunst nutzt und damit auch schon die großen Museen bespielt hat, wie das Museum of Modern Art in New York oder das Centre Pompidou oder auch die Grammy-Verleihung. Einer der angesagtesten Medienkünstler der Welt. Und er ist jetzt nach Düsseldorf gekommen, da wo er gerade auch eine Arbeit zeigt, um über Kunst und künstliche Intelligenz zu reden. Und Susanne Lohwig hat dieses Künstlergespräch für uns beobachtet. Eine zentrale Frage ist natürlich immer wichtig. Ein Mann, der so stark mit Daten arbeitet, mit künstlicher Intelligenz arbeitet, mit Technik arbeitet. Was sagt er über sich selbst? Macht eine solche Kunst den Künstler nicht irgendwann überflüssig?
Also das hat er relativ eindeutig beantwortet, würde ich sagen. Nein, diese Kunst, also die KI macht den Künstler nicht überflüssig. Er hat dezidiert erzählt, wie er und sein Team immer wieder Daten natürlich auswerten bei der aktuellen Ausstellung in Düsseldorf, unter anderem Fotos von Naturparks. Und da sind dann eine ganze Menge Selfies dabei. Das heißt, die brauchen so ungefähr 6 Monate, um diese Bilder von persönlichen Daten zu reinigen. Aber dann ist es eben auch er und sein Team, die am Ende den Maschinen sagen, wie das Werk aussehen soll. Und auch wenn er schon gesagt hat an manchen Stellen, dass seine Arbeit schon mit einem x-beliebigen Code zu ersetzen wäre, aber es sei eben die Zusammenarbeit von Kunst, Wissenschaft und Technik, die es so wichtig macht, dass immer ein Mensch zwischen uns und der Maschine stehe, der eben einfach nochmal alles kontrolliert. Und in seinen Worten, da klingt das so.
Absolutely doable to just replace me with something else, a random code and make 10 things. It's not that hard. Which way of a work I will show you that can do it. But I do still believe that it's a human mission collaboration. It's art, science and technology. And it's really fundamental to be sure that there is human in between us and the machine. I think it's really fundamental.
Ja, das ist sehr fundamental, dass ein Mensch zwischen der Maschine und ihm steht. Also er hat sehr deutlich gemacht, dass er am Ende des Tages ist der Kopf hinter den Arbeiten. Aber er hat inzwischen, glaube ich, ein riesiges Team. Da sind Neurowissenschaftler dabei, Architekten, Designer. Und er selbst, er fühlt sich so wie eine Art Regisseur, wie ein Dirigent am Pult. Und die künstliche Intelligenz, die kann ihn da keinesfalls ersetzen. Denn künstliche Intelligenz hat am Ende des Tages, sagt auch er, keine originären Ideen. Die hat einfach keine Geistesblitze.
Nun ist natürlich die Frage, wenn ein Künstler, ja, so wie er, eben so viel auch über technische Dinge spricht, über künstliche Intelligenz, über Algorithmen, so wie seine Werke entstehen. Das ist ja auch etwas, was man vermitteln muss, was man erklären muss. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch in der amerikanischen Tradition steht. Er kommt ja aus Los Angeles, wo man eben das sehr populär und klar auch vielleicht noch irgendwie beschreibt. War das nachvollziehbar auch für Menschen, die sich vielleicht in diese technischen Details nicht so reindenken wollen?
Also das war wirklich nicht so nachvollziehbar, denn durchaus gab es die Frage, seine Bilder, die bewegen sich ja, seine Installation, wie macht er das eigentlich, diese Bewegtbilder? Und das hat er nicht erklärt. Er hat sowieso ziemlich viel, finde ich, nicht erklärt. Er hat viele Fragen nicht so richtig konkret beantwortet, sondern einfach immer wieder ganz begeistert von seiner Arbeit erzählt. Also von, das hatte sowas Kindliches, ein Kind im Computerspielzeugland. Und dann ist er immer wieder zurückgekommen auf sein Hauptthema. Das sind Erinnerungen. Er möchte gerne, dass die Maschinen Erinnerungen visualisieren. Das rührt wohl ein bisschen daher, dass er einen Onkel hat mit Alzheimer. Und er hätte so gerne, dass die Maschinen eben all unsere Erinnerungen Erinnerung konservieren und auch in Bildern sichtbar machen. Aber wie das dann genau funktionieren soll am Ende, keine Ahnung. Also er hat eigentlich immer wieder Arbeiten von sich gezeigt. Das war so ein bisschen so eine kleine Diashow. Zwischendurch durfte was gefragt werden. Aber wie die Dinge entstehen, das hat er nicht verraten. Aber vielleicht kann man ihm das auch nicht verübeln. Man muss ja sagen, ansonsten lassen sich ja Künstlerinnen und Künstler auch nicht so gerne in ihren Schaffensprozess reingucken. Das macht er eben auch nicht. Und ja, so ist es ja, dann halt.
Vielleicht war es ein kleines bisschen auch eine Marketingveranstaltung für ihn selbst, was ja vielleicht auch okay wäre, obwohl das bei dem Erfolg, den er hat, vielleicht auch gar nicht mehr nötig hat. Aber,
hat er nicht mehr nötig. Aber so es gab so Sekundenmomente, wo man dachte, ja, das ist jetzt hier durchaus eine Art Verkaufshitparade.
Und inwieweit beschäftigt ihn eigentlich die Frage, die immer wieder auch an ihn gestellt wurde, eben, und kommen wir nochmal zurück zu der Frage nach der Künstlerexistenz und der Künstlerpersönlichkeit angesichts all der vielen Technik, angesichts all der vielen Algorithmen. Die Frage, die immer wieder gestellt wird, ja, inwieweit ist das Kunst oder inwieweit ist das vielleicht einfach nur ein Medienphänomen?
Ich glaube, also er ist sicher, würde er sich als Künstler bezeichnen, und ich würde sagen, das ist auch Kunst. Wir haben einfach nur noch kein Label dafür. Hat jetzt Refik Anadol irgendwas Bahnbrechendes erfunden wie den Kubismus? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß man das in ein paar Jahren. Er auf jeden Fall glaubt ganz tief daran, dass er Künstler ist. Und ich finde ganz interessant, dass er am Ende des Tages einen sehr klassischen Kunstbegriff hat, wie hier zu hören ist.
AI means it's a mirror for humanity. Art brings us together. Art can heal us quantifiably or spiritually or intellectually. And it's there for centuries.
Ja, Kunst ist ein Spiegel der Menschheit, sagt er, bringt uns zusammen, kann uns heilen, spirituell, intellektuell, und die ist einfach da seit Jahrhunderten. Das sind ziemlich große Worte, die kamen mir an manchen Stellen so ein bisschen vor wie Sprechblasen. Das klingt alles so sehr hübsch, wie auch die Kunst von ihm ja wahnsinnig hübsch anzusehen ist. Aber
auch wirklich heilende Effekte hat. Ja, das haben viele also so berichtet, oder? Gerade in der dunklen Jahreszeit in Berlin, einige erinnern sich vielleicht noch, November, Dezember, als seine Werke da in der Johann-König-Galerie zu sehen waren. Da ging es vielen Menschen besser, als sie aus dieser Galerie rauskamen.
Den Eindruck hatte ich heute auch in der Ausstellung. Es geht den Menschen besser, die meditieren quasi davor. Die setzen sich dahin und die sind ganz glücklich. Aber es gab noch eine Dame von der Telekom, die mit auf dem Podium saß. Die Telekom sponsert diese ganze Nummer da. Und die hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu dummen Konsumenten werden, wenn es um die KI geht. Und das ist vielleicht manchmal an manchen Stellen so ein bisschen die Gefahr. Aber ich kann nur sagen, Refik Anadol ist ein zutiefst sympathischer, grundfreundlicher Mensch geworden. Ich glaube nicht, dass die KI ihn jemals ersetzen wird. Und er hat immer wieder betont, Kunst muss unbedingt allen zugänglich sein. Es sollte mehr im öffentlichen Raum sein. Und dann werden Maschinen Kunst erzeugen, und diese Maschinen werden aber immer noch bedient von so freundlichen Menschen wie den anderen.
Ich behaupte mal, dass wahre Sympathie wirklich nur von Menschen kommen kann oder man für Menschen tatsächlich empfinden kann, im Gegensatz zur künstlichen Intelligenz. Aber damit spielt jedenfalls, davon lässt sich auch inspirieren, der Künstler Refik Anadol, der schon überall in den Museen der Welt zu sehen war und im Moment noch in Düsseldorf zu sehen ist. Noch ein paar Tage ist eine Installation von ihm zu sehen, Machine Hallucinations. Für diese Arbeit wurden über 2 Millionen Bilder verwendet, die von Weltraumteleskopen gesammelt worden sind. Also das auch nochmal eine offenbar sehr beeindruckende Arbeit, jedenfalls so wie sie entstanden ist. Susanne Lohwig war bei diesem Künstlergespräch heute in Düsseldorf für uns dabei im Kunstpalast. Und Laura Helene Wurth schaut schon mal auf die Feuilletons vom 2. Mai.
Nachdem in den letzten Wochen in fast jedem Feuilleton ausführlichst über den neuen Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre Noch wach berichtet worden war, hat die Tageszeitung Die Welt, die zum Axel Springer Verlag gehört, sich auffallend still verhalten. Bis jetzt. Unter dem Titel In der Grauzone unterzieht Mara Delius den Roman einer eingehenden literaturwissenschaftlichen Untersuchung und schreibt: Als Kolportageroman ist Noch wach meisterhaft, als der aufklärerische MeToo-Roman, der er auch sein will, scheitert er an sich selbst. Sie widmet sich auch der Rolle der Frauen im Roman und kommt zu folgendem Schluss. Die Frauen sind das Thema, aber die treibenden Kräfte auf literarischer Ebene sind Männer. Erzähltechnisch ist der Motor des Romans nämlich überhaupt nicht das, was in der Grauzone passiert, sondern allein die Männerfreundschaft zwischen Ich-Erzähler und Konzernchef. Und sie bescheinigt Stuckrad-Barres Werk weiter. In den vielen Reaktionen auf Noch wach ist in den letzten Tagen auch die These hervorgebracht worden, nun wolle sich wohl ein Mann des Themas MeToo bemächtigen, das ginge doch nicht. Natürlich kann ein männlicher Schriftsteller einen Roman über MeToo schreiben, sofern er es vielschichtig tut. Benjamin von Stuckrad-Barre gelingt die unterhaltsame Vielschichtigkeit nur auf der Oberfläche der Debatte, nicht so, dass in der Tiefe Literatur entstünde. Delius beendet ihren Text mit dem prägnanten Satz: Jeder kann ein Arschloch sein, sogar der, der gerade unbedingt keins sein will. Die große Aufklärung ist das aber nicht. Von Champagnerluft auf Schloss Elmau berichtet Marlene Knobloch in der Süddeutschen Zeitung in einem wunderbar eleganten wie emotionalen Text. Die Literaturwissenschaftlerin und Heine-Preisträgerin Rachel Salamander hatte die schlauesten Köpfe in dieses Schlosshotel eingeladen, zu lesen, zu diskutieren, den 75. Geburtstag Israels in dieser Champagnerluft zu feiern. Und Knobloch fährt fort: Wie gern hätte man über zeitgenössische israelische Literatur und über Identität gestritten, sich mit Bergkäse in der Hand zum Frühstück zugewinkt. Aber das hier ist eine Liebesgeschichte, und das wäre sie natürlich nicht, wäre sie nicht auch unendlich traurig. Im Verlauf der Veranstaltung, berichtet Knobloch, fragt Rachel Salamander den Schriftsteller Maxim Biller: Und wie viel Zeit haben wir? Woraufhin Biller antwortet: Ganz ehrlich, nicht lang. Ich würde jetzt keine Wohnung kaufen in Tel Aviv. Knobloch schreibt: An und für sich wäre das keine tragische Meldung. Andererseits ist allen an diesem Nachmittag klar, dass das mehr als ein bisschen Investitionsverdruss bedeutet. Es stimmt ja nicht, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Der Mensch stirbt zuletzt. Mit dem Wort Investitionsverdruss könnte auch der Text von Katharina Matzig in der Neuen Zürcher Zeitung überschrieben sein. Ist er aber nicht. Stattdessen heißt er Zu Gast im Kerker. Und es geht um das montenegrinische Fort Marmula. Unter Mussolini ein Foltergefängnis, heute ein Luxushotel. Matzig zitiert die ehemalige Leiterin der Abteilung für Tourismusentwicklung. Es gibt für Marmula nur zwei Lösungen: das Gelände verfallen lassen oder Investoren finden, die es restaurieren und für Besucher öffnen wollen. Zweiteres geschah dann auch, und Matzig schreibt: 2016 erhielt die schweizerisch-ägyptische Investmentfirma Orascom den Zuschlag. Der Pachtvertrag für das Land im Wasser läuft nun über 49 Jahre. Damals begannen die Planungen für ein Hotel. Wie das Hotel aussieht, lässt sie uns auch wissen. Architektonisch ist der Umbau von Marmula tatsächlich eindrucksvoll gelungen. Minimal erscheinen die Eingriffe des Londoner Architekturbüros MCM. Der helle Sandstein wurde gereinigt und wo nötig ergänzt. Der runde Hauptbaukörper erhielt zwei neue Suiten auf dem Dach. Von unten ist der Aufbau nicht zu erkennen. Dafür wurden die historischen Fresken in den ehemaligen Büros der Kommandeure freigelegt. Blumig mochten es die Militärs. Heute erfreuen sich die Gäste an den Wandmalereien. Und wem das schon seltsam anmutet, der wird wohl auch bei dieser Beobachtung Matzigs etwas stutzig werden. Und schließlich haben ein Hotel und ein Gefängnis, rein funktional besehen, durchaus eine Gemeinsamkeit. Zimmer reiht sich an Zimmer. Während eine Insel, je nach Perspektive, eine Flucht vereiteln oder für Privatsphäre und Ruhe sorgen kann. So jedenfalls haben wir Hotelurlaub wohl noch nie betrachtet und wünschen uns für den eigenen dann doch etwas anderes.
Laura Helene Wurth mit den Feuilletons vom 2. Mai. Und das war schon Fazit der Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.